In this Easter season,
zur Osterzeit denken wir voll Freude über die Erlösung nach, die unser Heiland Jesus Christus ermöglicht. Die Unruhe, die sich aufgrund weltlicher Schlechtigkeit auf der ganzen Erde ausbreitet, macht uns unsere Verletzlichkeit bewusst. Moderne Kommunikationsmittel verstärken den Eindruck von Schlechtigkeit, Ungleichheit und Ungerechtigkeit, wodurch viele das Leben als von Natur aus ungerecht empfinden. So schwerwiegend diese Prüfungen noch sein mögen, sie dürfen uns nicht davon ablenken, uns zu freuen und zu feiern, dass Christus unser Fürsprecher geworden ist. Der Erlöser hat buchstäblich den Sieg über den Tod errungen. Voll Barmherzigkeit und Mitleid hat er unser Übeltun und unsere Übertretungen auf sich genommen, wodurch er uns erlöst und die Forderungen der Gerechtigkeit für all diejenigen erfüllt hat, die umkehren und an seinen Namen glauben. Die überragende Bedeutung seines erhabenen Sühnopfers übersteigt das menschliche Begriffsvermögen. Dieser Gnadenakt verleiht den Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Wie kommen wir also mit der rauen Wirklichkeit zurecht, die uns umgibt? Meine Frau Mary liebt Sonnenblumen. Sie freut sich immer, wenn sie am Straßenrand an ganz unerwarteten Stellen wachsen. Zu dem Haus, wo meine Großeltern lebten, führt eine unbefestigte Straße. Wenn wir in diese Straße einbogen, fragte Mary oft, ob wir heute wohl wieder die faszinierenden Sonnenblumen sehen? Es verwunderte uns nämlich, dass auf dem von Traktoren und Schneepflügen verdichteten Boden, auf dem allerlei abgelagert wurde, was nun nicht gerade das Wachstum von Wildblumen fördert, prächtige Sonnenblumen gediehen. Wilde Sonnenblumen haben außer der Fähigkeit, in ungünstigen Boden zu wachsen, noch eine weitere erstaunliche Eigenschaft. Die junge Knospe richtet sich nach dem Stand der Sonne aus. Dadurch erhält sie lebensnotwendige Energie, bis sich schließlich die herrliche gelbe Blüte öffnet. Wie die junge Sonnenblume können auch wir gedeihen und trotz der schrecklichen Zustände um uns herum herrlich werden, wenn wir nur dem Erlöser der Welt, dem Sohn Gottes, nachfolgen. Er ist wahrhaftig unser Licht und unser Leben. Zum Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen erklärte der Erlöser seinen Jüngern, dass diejenigen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, aus seinem Reich zusammengeholt werden. Über die Glaubenstreuen sagte er jedoch, dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Jeder Einzelne kann als Jünger Christi in einer feindseligen Welt, die sich buchstäblich in Aufruhr befindet, wachsen und gedeihen, wenn er in seiner Liebe zum Erlöser fest verwurzelt ist und demütig seinen Lehren folgt. Wir können trotz der Wechselfälle des Lebens standhaft und treu bleiben und dazu tragen, vor allem die Rechtschaffenheit in der Familie und die auf Christus ausgerichtete Einigkeit in unseren Gemeinden und Zweigen bei. Im Plan Gottes ist die Familie dazu da, dass wir Glück erleben, in einer liebevollen Umgebung leichter richtige Grundsätze lernen und uns auf das ewige Leben vorbereiten. Die schönen Gewohnheiten, die man pflegt, wenn man zu Hause seinen Glauben lebt, müssen unseren Kindern tief ins Herz gepflanzt werden. Mein Onkel Vaughan Roberts Kimball war ein guter Schüler, ein angehender Schriftsteller und Quarterback im BYU-Football-Team. Am 8. Dezember 1941, einen Tag nach dem Angriff auf Pearl Harbor, meldete er sich zur Marine. Während er sich zur Anwerbung neuer Rekruten in Albany, New York, aufhielt, reichte er einen kurzen Artikel bei der Zeitschrift Reader's Digest ein. Die Zeitschrift zahlte ihm $200 und veröffentlichte seinen Beitrag mit dem Titel Auf die Zeit zu Hause eingestellt, in der Ausgabe vom Mai 1944. Hier ein Auszug aus seiner Erzählung im Reader's Digest, wobei der erwähnte Matrose er selbst ist. Auf die Zeit zu Hause eingestellt. Eines Abends fragte ich einen Matrosen in Albany, New York, wie spät es sei. Er zog eine große Taschenuhr hervor und entgegnete, es ist 20 nach 7. Ich wusste, dass es schon später war. Deine Uhr ist wohl stehen geblieben, stellte ich fest. Nein, erwiderte er, sie zeigt immer noch die Mountain Standard Time an. Ich komme aus Süd-Utah. Als ich zur Marine ging, hat mein Vater diese Uhr gegeben. Sie soll mich an zu Hause erinnern. Stehen die Zeiger auf 5 Uhr morgens, weiß ich, dass mein Vater aus den Federn kriecht, um die Kühe zu melken. Steht die Uhr auf 7:30 abends, dann weiß ich, dass meine ganze Familie um den reich gedeckten Tisch sitzt, mein Vater das Dankgebet spricht und Gott bittet, mich zu beschützen, erklärte er. Wie spät es hier ist, lässt sich leicht feststellen. Ich will aber wissen, wie spät es in Utah ist. Kurz nachdem er den Artikel eingereicht hatte, wurde Vaughn auf ein Schiff im Pazifik abkommandiert. Am 11. Mai 1945 wurde der Flugzeugträger USS Bunker Hill, auf dem er stationiert war, in der Nähe von Okinawa von 2 Kamikaze-Fliegern bombardiert. Fast 400 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben, darunter auch mein Onkel Vaughn. Elder Spencer W. Kimball sprach Vaughns Vater sein herzliches Beileid aus und bestätigte ihm, wie würdig Vaughn gewesen war und dass der Herr versichert habe, wer in mir stirbt, wird den Tod nicht schmecken, denn er wird ihm süß sein. Vaughns Vater erwiderte darauf sanft, dass Vaughn zwar auf See bestattet worden sei, dass die Hand Gottes ihn aber in seine Heimat im Himmel zurückführen werde. 28 Jahre später erwähnte Spencer W. Kimball Vaughn bei einer Generalkonferenz. Er sagte unter anderem, ich kannte seine Familie gut. Ich habe mit ihr in machtvollem Gebet gekniet. Was hier zu Hause gelernt wurde, dauert fort und erweist sich für diese große Familie als ewiger Segen. Präsident Kimball rief jede Familie auf, zweimal am Tag niederzuknien und für ihre Söhne und Töchter zu beten. Brüder und Schwestern, wenn wir treu als Familie beten, die Heiligen Schriften studieren, den Familienabend abhalten, Priestertumssegen nutzen und den Sabbat heilig halten, werden unsere Kinder wissen, wie viel Uhr es zu Hause ist. Dann sind sie auf ein ewiges Zuhause im Himmel vorbereitet, unabhängig davon, was ihnen in der schwierigen Welt widerfährt. Unsere Kinder müssen unbedingt wissen, dass sie zu Hause geliebt werden und sicher sind. Mann und Frau sind gleichwertige Partner. Ihre Aufgaben unterscheiden sich, ergänzen sich einander jedoch. Die Frau kann Kinder zur Welt bringen, wodurch die ganze Familie gesegnet wird. Der Mann kann das Priestertum empfangen, wodurch die ganze Familie gesegnet wird. Im Familienrat treffen Frau und Mann als ebenbürtige Partner die wichtigsten Entscheidungen. Sie entscheiden, wie sie ihre Kinder unterweisen und erziehen wollen, wofür sie ihr Geld ausgeben, wo sie wohnen und viele weitere Familienangelegenheiten. Diese Entscheidungen treffen sie gemeinsam, nachdem sie sich um die Führung des Herrn bemüht haben. Das Ziel ist eine ewige Familie. Das Licht Christi gibt allen Kindern Gottes ins Herz, dass sie Familie von ewiger Natur ist. Eine meiner Lieblingsautorinnen, nicht unseres Glaubens, hat es so formuliert. Vieles im Leben ist belanglos, doch die Familie ist das Wichtige, das Wesentliche, das Ewige. Über sie müssen wir wachen, um sie müssen wir uns kümmern, ihr müssen wir treu sein. Neben der Familie spielt auch die Kirche eine wichtige Rolle. Die Kirche bietet den organisatorischen Rahmen und die Mittel, allen Kindern Gottes das Evangelium Jesu Christi nahezubringen. In ihr gibt es die Priestertumsvollmacht, durch die die errettenden heiligen Handlungen und die Erhöhung allen zuteil werden können, die ihrer würdig sind und die willens sind, sie anzunehmen. In der Welt grassieren Streit und Schlechtigkeit und die Verschiedenartigkeit der Kulturen und Ungleichheit spielen eine große Rolle. Unsere Gemeinden und Zweige sind, von fremdsprachigen Einheiten abgesehen, geografisch eingeteilt. Wir unterscheiden nicht nach Klasse oder Stellung. Wir freuen uns darüber, dass Menschen unterschiedlichster Herkunft und Kultur in rechtschaffenen Gemeinden zusammenkommen. Die Gemeindefamilie spielt für unseren Fortschritt, unser Glück und unser Bestreben, Christus ähnlicher zu werden, eine wichtige Rolle. Kulturen schaffen oft eine Kluft zwischen den Menschen und sind zuweilen Ursache von Gewalt und Diskriminierung. Die schmerzlichsten Worte im Buch Mormon finden sich dort, wo die schlechten Überlieferungen der Väter beschrieben werden, die zu Gewalt, Krieg, Übeltaten, Schlechtigkeit und selbst zur Vernichtung ganzer Völker und Nationen führten. Das vierte Buch Nephi eignet sich am besten als Ausgangspunkt dafür, die Kultur zu beschreiben, die in der Kirche herrschen muss. In Vers 2 heißt es: Alles Volk wurde zum Herrn bekehrt und auf dem ganzen Antlitz des Landes, sowohl die Nephiten als auch die Lamaniten, und es gab keine Streitigkeiten und Auseinandersetzungen unter ihnen, und jeder Mann handelte gerecht, einer mit dem anderen. In Vers 16 erfahren wir: Und gewiss konnte es kein glücklicheres Volk unter allem Volk geben, das von der Hand Gottes erschaffen worden war. Die Tatsache, dass es keinen Streit gab, wurde der Gottesliebe zugeschrieben, die dem Volk im Herzen wohnte. Dies ist die Kultur, die wir anstreben. Tief verwurzelte kulturelle Werte und Ansichten sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Identität. Traditionen wie Opferbereitschaft, Dankbarkeit, Glauben und Rechtschaffenheit sollen in Ehren gehalten und bewahrt werden. Familien müssen Traditionen, durch die Glauben entwickelt wird, wertschätzen und schützen. Eines der bedeutendsten Merkmale einer Kultur ist deren Sprache. Im Raum San Francisco in Kalifornien, wo ich lebte, gab es 7 fremdsprachige Einheiten. Unsere Lehre hinsichtlich der Sprache wird im Buch Lehre und Bündnisse Abschnitt 90, Vers 11 dargelegt. Denn an jenem Tag wird es sich begeben, jedermann wird die Fülle des Evangeliums in seiner eigenen Zunge und in seiner eigenen Sprache vernehmen. Wenn Gottes Kinder zu ihm in ihrer Muttersprache beten, ist dies die Sprache ihres Herzens. Natürlich legt jeder Mensch großen Wert auf die Sprache seines Herzens. Mein älterer Bruder Joseph ist Arzt und praktizierte viele Jahre lang in der Gegend um die Bucht von San Francisco. Eines Tages kam ein älterer Samoaner, der der Kirche angehörte, zum ersten Mal in seine Praxis. Er hatte starke, zermürbende Schmerzen. Es zeigte sich, dass er einen Nierenstein hatte, und die entsprechende Behandlung wurde eingeleitet. Der treue Bruder erklärte, er habe eigentlich nur herausfinden wollen, was mit ihm nicht stimmte, damit er sich auf Samoanisch mit dem Vater im Himmel über dieses Problem unterhalten könnte. Es ist wichtig, dass die Mitglieder das Evangelium in der Sprache ihres Herzens verstehen, damit sie beten und gemäß den Grundsätzen des Evangeliums handeln können. Bei aller Vielfalt der Sprachen und der schönen, erbauenden kulturellen Traditionen müssen unsere Herzen in Einigkeit und gegenseitiger Liebe verbunden sein. Der Herr hat nachdrücklich erklärt: Lasst jeder Mann seinen Bruder achten wie sich selbst. Seid eins, und wenn ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein. Wir schätzen angemessene kulturelle Vielfalt, haben jedoch das Ziel, in jeder Hinsicht in der Kultur, den Bräuchen und den Traditionen des Evangeliums Jesu Christi vereint zu sein. Wir sind uns dessen bewusst, dass manche Mitglieder, die bestrebt sind, ihren Glauben und ihr Zeugnis zu stärken, Fragen und Bedenken haben. Hüten wir uns davor, jemanden, der Bedenken hat, seien es große oder geringfügige, zu kritisieren oder zu verurteilen. Zugleich soll jeder, der Bedenken hat, alles tun, was ihm möglich ist, um seinen Glauben und sein Zeugnis zu vertiefen. Fragen und Bedenken können am besten dadurch aus dem Weg geräumt werden, dass man geduldig und demütig die Schriften liest, nachdenkt, betet, nach den Evangeliumsgrundsätzen lebt und sich mit seinen Führungsbeamten berät. Es ist behauptet worden, dass heute mehr Mitglieder denn je die Kirche verlassen und dass mehr Zweifel und Unglauben herrschen als früher. Das ist einfach nicht wahr. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist stärker als je zuvor. Die Zahl der Mitglieder, die ihren Namen aus den Berichten der Kirche streichen lassen, ist schon immer sehr gering gewesen und ist in den letzten Jahren noch weitaus geringer geworden. Das Wachstum in messbaren Bereichen, etwa Mitglieder, die Begabung empfangen haben und einen gültigen Tempelschein besitzen, Erwachsene, die den Zehnten vollzahlen, oder Missionare, ist beeindruckend. Ich möchte noch einmal wiederholen: Die Kirche ist stärker als je zuvor. Denken Sie jedoch daran, dass die Seelen großen Wert in den Augen Gottes haben. Wir reichen jedem die Hand. wenn ihre derzeitigen Lebensumstände rau sind, dunkel und schwer, ja nahezu unerträglich scheinen, denken sie daran, dass der Heiland im qualvollen Dunkel Gethsemanis und unter unvorstellbarer Pein auf Golgatha das Sühnopfer vollbracht hat, damit uns die schrecklichsten Lasten, die uns das Leben aufbürden kann, genommen werden. Er hat es für sie vollbracht und für mich. Er hat es vollbracht, weil er uns liebt und weil er seinem Vater gehorcht und ihn liebt. Wir werden vom Tod errettet, selbst aus den Tiefen des Meeres. Unser Schutz in diesem Leben und für die Ewigkeit besteht in der Rechtschaffenheit des Einzelnen und der Familie, den heiligen Handlungen der Kirche und darin, dass man dem Erretter folgt. Das ist unsere Zuflucht vor dem Sturm. Ein Wort an diejenigen, die das Gefühl haben, ganz allein zu sein. Halten Sie entschlossen an der Rechtschaffenheit fest und vertrauen Sie darauf, dass Sie durch das Sühnopfer beschützt und gesegnet werden, wie Sie es sich nicht vorstellen können. Denken wir an den Erlöser, halten wir uns an unsere Bündnisse und folgen wir dem Sohn Gottes, wie die junge Sonnenblume dem Sonnenlicht. Wenn wir seinem Licht und seinem Beispiel folgen, finden wir Freude, Glück und Frieden. Im Psalm 72 und einem meiner Lieblingslieder heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. An diesem Osterwochenende gebe ich als ein Apostel des Herrn feierlich Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi. Ich weiß, dass er lebt. Ich kenne seine Stimme. Ich gebe Zeugnis von seiner Göttlichkeit und davon, dass er das Sühnopfer wirklich vollbracht hat. Im Namen Jesu Christi. Amen.